Hallo Leute, einen wunderschönen Tag. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom Speckcast und ich befinde mich gerade in so der seltsamen Zwischenphase von Projekten, wo ich ja gerade die letzten anderthalb Wochen zuerst im Dauermarsch Kronos durchgespielt habe, auch im Stream, das könnt ihr gerne als gesamtes Projekt nachholen. Falls euch extrem langweilig ist, ich muss leider da auch wieder sagen, das Spiel ist viel zu lang. Und dann direkt rein in Silksong. Und das war eine tatsächlich sehr schöne Erfahrung, weil ich hatte mich ja im Vorfeld jetzt nicht so super gefreut auf das Spiel. Ich war Silksong gegenüber sehr neutral eingestellt, weil Hollow Knight für mich ein gutes Spiel war, aber jetzt auch nicht mehr. Ich habe schon öfter darüber gesprochen, dass es für mich so ein 7 von 10 Spiel war. Und seit dem Podcast von letzter Woche, wo ich ja so über meine ersten 4-5 Stunden gesprochen habe, habe ich das Ganze auch durchgespielt. Nein, ich bin nicht zu 100% fertig, aber ich habe die Hauptkampagne abgeschlossen. Ich weiß, dass danach auch noch der Rest von Akt 2 ist und dann auch in Akt 3 reingeht, aber diese ersten Credits, wenn man das nennen will, die habe ich erreicht und da auch meinen Artikel zugeschrieben, meine Review. Weil ich auch gesagt habe, die grundlegenden Sachen von dem Spiel, egal was jetzt nach hinten raus noch kommen wird, das wird sich da nicht mehr ändern. Also auch so die ein, zwei Probleme, die ich mit dem Spiel habe, die könnt ihr gerne in dem Artikel nachlesen. Auch die werden sich nicht mehr ändern. Plus, sind wir mal ehrlich, auch wenn ich mir die anderen Rezensionen ansehe, das basiert alles auf genau dieser Erfahrung. Ich glaube, da ist es dann auch fair, das Ganze zu dem Zeitpunkt dann zu schreiben. Ich werde mich jetzt aber auch noch die nächste Woche weiter mit dem Spiel beschäftigen, denn ich möchte tatsächlich 100% in diesem Spiel holen, weil über den Verlauf der Spielzeit Silksong für mich wirklich immer besser und besser und besser wurde und sehr viele der Probleme, die ich mit Hollow Knight hatte, auch ausgemerzt hat oder so stark verbessert hat und sehr viele, gerade auch was so Action-Design betrifft. Und da werde ich auch in Zukunft nochmal drüber sprechen. Ich wollte jetzt auch nicht direkt ein Video für den Zweitkanal machen, weil ich dachte mir, warum nicht warten, bis ich die 100% habe? Dann hat sich vielleicht auch nochmal meine Meinung so ein bisschen gewandelt, Dinge nochmal besprechen und dann werde ich ein finales Fazit zu Hollow Knight Silksong ziehen, sobald ich da durch bin. Keine Ahnung, ob das dann, ich rechne mal so mit Ende des Monats, aber es war sehr schön, diese Erfahrung durchzumachen und ich hoffe, ich weiß, es wird immer die Leute geben, gerade jetzt auch nach Kronos oder so, die dann meinen, ich würde da viel zu sehr voreingenommen in die Sachen reingehen und dann auch meine Meinung nicht ändern wollen. Und ich finde, gerade Silksong ist da ein gutes Beispiel, dass ich sehr offen für diese Sachen sind. Natürlich habe ich meine Überzeugung, natürlich aber auch die Sachen, die ich mag oder die ich nicht mag. Aber wenn ich dann eben sehe, dass ein Spiel etwas Vernünftiges macht, dann werde ich jetzt auch nicht versuchen, das in irgendeiner Form zu diskreditieren. Und ich hatte zwar eben Kronos genannt, aber auch da war es ja so, wenn du so diese ersten zwei Streams anguckst von den vier und zwischendurch Leute reinkamen und mich dann gefragt haben, hey Björn, wie stehst du zu dem Spiel, was hältst du davon? Dann war ich immer so, na, ist okay, na, ist so 6-7 von 10. Also deutlich besser als das, was ich von einem Silent Hill 2 Remake auch weiterhin da noch halte. Und erst so in der zweiten Hälfte und dann, als es immer gleich blieb und nichts Neues gemacht hat und dann eben auch die Auflösung in der Handlung und allem, da ist dann irgendwann, kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht und das ist wieder die gleichen Probleme, die ich da die ganze Zeit mit habe und ich werde dann natürlich auch dementsprechend meinen Eindruck ehrlich dann rüberbringen. Ich weiß, dass es da immer Leute geben wird, die anderer Meinung da sind oder beziehungsweise einen gewissen Eindruck von mir haben oder das dann vielleicht auch nicht ablegen wollen oder auch gar nicht mehr die Inhalte gucken, sondern einfach nur zwischendurch reinkommen, um irgendwas zu plärren. Das ist auch okay. Ich finde es oftmals sehr, sehr frustrierend, aber das ist nun mal so. Jedenfalls bin ich jetzt direkt wieder bei einer nächsten Sache, über die ich momentan leider noch nicht sprechen darf. Also ich würde so gerne, ich würde so gerne jetzt schon darüber sprechen, aber das kann ich erst nächste Woche machen. Nächste Woche, wenn zu diesem Titel dann das Embargo fällt, da werde ich auch nicht im Podcast hier drüber reden, obwohl das dann der nächste Montag ist, sondern ich werde auch schon eine fertige Video-Review zu dem Zeitpunkt parat haben. Aber ich bin da sehr gespannt, da hänge ich noch drin. Jetzt bin ich die nächsten ein, zwei Tage noch in einem anderen Projekt verwickelt für Ink Ribbon, wo wir schon mal eine Podcast-Reihe für Ende des Jahres gerade zusammenstellen, wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Und dann noch die Aufnahme davon diese Woche. Plus wir sind auch noch mal wieder auf eine weitere, sagen wir mal, Podcast-Reihe. Auch das sind wir noch am, also ich bin da gerade so am vieles am Vorbereiten, vieles am Arbeiten und gleichzeitig dann eben auch noch zu versuchen, Sachen nachzuholen. Es gibt ja immer noch Video-Reviews, die ich machen möchte, also auch jetzt nicht nur dann in Zukunft zu Silksong, sondern ich will ja noch Chronos, Metal Gear und sowas alles machen. Jetzt ist auch die Nintendo Direct gewesen und auch da habe ich direkt wieder Sachen, mehrere, ich hatte zuerst überlegt, ein Video zu Direct zu machen, aber ich hatte so viel, es gab so einzelne Elemente, wo ich das Gefühl habe, nee, da kannst du auch ein eigenes Video zu machen und darüber sprechen. Zum Beispiel die Tatsache, dass sie zwei Remakes zu Spielen angekündigt haben, die schon ein Remake haben. Und in einem der Fälle ist es ein Remake von dem Remake. Also das ist so bescheuert, wirklich. Wir brauchen gar keine KI mehr, weil die Industrie selber sich irgendwie permanent frisst und wiederkäut. Es ist so komplett absurd. Natürlich auch die Tatsache, wie negativ Leute mit der Direct umgehen. Da werde ich auch nochmal hier im Podcast später drüber sprechen und da eben auch über die Direct selber und eben meine Gefühle dazu. Ich wollte das jetzt nicht irgendwie im News-Teil einzeln aufsplitten. Das heißt, da werden wir dann auch später noch drüber reden. Aber sehr viele einzelne Dinge. Ich glaube, über die Virtual Boy-Sache hätte ich auch das Gefühl, da könnte ich nochmal einzeln drüber reden. So meine Sorgen bezüglich Metroid Prime 4 jetzt nach diesem Trailer. Das ist sehr, sehr viele interessante Dinge, die da passiert sind die vergangene Woche und wo ich dann eben auch drüber sprechen möchte, aber ich habe natürlich nur so viel Zeit und ich versuche ja auch das Ganze hier gesünder weiterhin anzugehen und das klappt auch sehr gut, also das muss ich wirklich sagen, dafür, dass ich gerade die letzten anderthalb Wochen sehr viel dann auch gestreamt habe. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass ich da vor allem, ich habe ja meinen kompletten Playthrough von Silksong die 24 Stunden gestreamt und auch den kompletten 16-17 Stunden Stream von Chronos. Aber ich habe zwischendurch dann eben auch die Pausen eingelegt. Ich habe zum Beispiel an den Silksong-Tagen habe ich das so gemacht, so mittags irgendwann angefangen mit dem Stream und dann nach ein paar Stunden nachmittags, okay, ich gehe jetzt was in Ruhe essen, koche mir irgendwas und dann gehe ich rüber ins Gym und bleib da für ein, zwei Stunden. Wenn ich dann wiederkomme, dann dusche ich mich, mache mich fertig und dann kann ich den restlichen Abend noch ein paar Stunden auch Silksong weiter streamen, nur nicht wieder so bis 4, 5 Uhr morgens, sondern so, dass ich dann sage, ja, nee, jetzt reicht, das kann ich eben dann auch pennen gehen. Und das heißt, obwohl ich zu tun hatte, obwohl ich ja dann auch das gemacht habe und dann eben die Review dazu auch geschrieben und das direkt nachdem ich von Chronos kam, wo wir auch noch so einen 3-Stunden-Podcast aufgenommen haben und ich habe auch vergangene Woche noch andere Podcasts aufgenommen, in denen ich beteiligt war. Aber es war sehr angenehm. Ich musste viel Kram dafür hinten anstellen. Ne? Also ich habe ja immer noch die besten Spiele aus dem August, die neuen Spiele im September, die ich auch machen werde. Noch die Monatsübersicht für Patreon, die ich noch machen werde. Aber das gab mir so einen gewissen Fokus, dass ich viele Sachen ausblenden konnte. Und das hat tatsächlich sehr geholfen. Und jetzt bin ich eher in einer, ja, ich habe noch so ein paar Sachen, dass ich ja auch noch bezahlte Streams habe oder andere Events, die anstehen oder auch neue Titel, die ich zeigen möchte. Also da ist noch gut was zu tun, aber ich fühle mich jetzt tatsächlich so ein bisschen freier oder beziehungsweise nicht mehr so ganz im Stress wie früher. Also es ist immer noch der Stress da, auf jeden Fall, auch Dinge rechtzeitig fertig zu bekommen und irgendwie zu priorisieren und dieses frustrierende, oh, ich würde gern so viel machen, aber ich bin leider nur die eine Person, ich kann es nicht mir leisten, irgendwen zu zahlen. Das wäre natürlich super, dann hätte es auch schon längst Videos zu vielen der Sachen gegeben, weil ich dann einfach nur die Audio aufnehme und dann wie ein anderes rüberschicken könnte. Aber in der Welt befinden wir uns nicht. Wir befinden uns zumindest noch nicht da. Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Auch da hilft natürlich dann die Unterstützung der Leute. Also falls ihr gerne meine Arbeit unterstützen möchtet, wertschätzen möchtet und natürlich dann auch wollt, dass davon mehr existiert, könnt ihr gerne auf den Patreon gehen oder auch auf den Steady. Die Links sind unten in der Beschriftung. Da kriegt ihr auch eine erweiterte Episode von diesem Podcast. Und ich möchte an der Stelle auch nur nochmal Danke sagen, weil jetzt tatsächlich in den letzten ein, zwei Wochen nochmal ein paar Leute hinzugekommen sind, auch auf den Plattformen. Das hilft mir wirklich sehr. Also einfach nur zu sehen, dass da mal von einem auf den anderen Monat ein bisschen mehr hinzukommt, das verschafft mir tatsächlich sehr mentale Abhilfe, zumal ich mich ja auch jetzt aktiv versuche, ein bisschen gesünder an die ganze Sache ranzugehen und dann vielleicht auch mal Dinge nicht sofort umzusetzen, sondern dann eben damit auch ein bisschen zu warten. Also das muss ich sagen, vielen, vielen Dank dafür. Und dann kommen wir auch zu dem Update der letzten Woche. Das meiste habe ich natürlich gestreamt, also der aktivste Kanal war dementsprechend der Drittkanal bei SpecOps. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich habe da auch ein paar News nochmal der vergangenen ein, zwei Wochen besprochen. Es gibt auch eine komplette Reaction zu der Nintendo Direct, falls ihr die sehen wollt. Es sind meine kompletten Playthroughs von Chronos und jetzt eben auch Silksong online. Ich hatte noch die Ersteindrücke zu sowohl Borderlands 4 als auch Hirogami hochgeladen. Also schaut da mal gerne rum. Das war auf jeden Fall der Kanal, der diese Woche basierend natürlich auf der ganzen Arbeit dazu auch am meisten bedient wurde. Und ansonsten gab es aber noch zwei Artikel von mir, die bei IGN veröffentlicht wurden. Und das eine, das hatte ich ja schon vorhin gesagt, das ist meine Review zu Silksong. Und da bin ich auch wirklich sehr zufrieden mit dem Text, weil basierend darauf, dass natürlich das Spiel schon draußen ist, sehr viele Leute darüber sprechen, es auch schon sehr viele Reviews gab, wollte ich jetzt nicht nochmal die meistgenannten Aspekte durchkauen, sondern habe mich auf Sachen fokussiert, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie nicht oft besprochen werden, auch in den klassischen Reviews. Das heißt, da schaut gerne vorbei, bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Text. Natürlich, irgendwann wird es dann auch in der Zukunft eine ausführlichere Video-Review geben, wo ich dann auch mehr ins Detail von gewissen Sachen gehen kann. Das ist eben immer noch eine geschriebene Text-Review für ein Mainstream-Magazin. Da kann ich jetzt nicht 40, 50 Minuten an Inhalten, wie ich das dann in den Video-Reviews teilweise mache oder hier eben auch im Podcast alles unterbringen. Aber lest das gerne durch. Und das andere, und das fand ich auch sehr cool, das war jetzt mein erster Meinungsbeitrag für IGN Deutschland. Und zwar habe ich über die Souls-like-Definition gesprochen und eben auch diese ganzen Diskurse, die es darum ging. Aufhänger war so ein bisschen Silent Hill F, wo ja Leute dann basierend auf dem Gameplay gesagt haben, oh, das ist ein Souls-like. Und das Ganze wurde so weit getrieben, dass sogar der Director des Spiels auf der Gamescom dazu gefragt wurde und der dann auch meinte, Leute sehen irgendwie Ausweichmanöver und Stamina-Leiste und glauben, alles sei ein Souls-like. Dann gab es noch dieses Valor Mortis, dieses First-Person-Action-Game. Und da hatte es dann auch, ich glaube, das war die US-IGN-Seite, die es eben als Souls-like betitelt hat. Und da gab es dann in den Kommentaren sehr viele Leute, die meinten, wie, das ist jetzt ein Souls-like, das kann doch gar nicht sein. Und weil das natürlich auch eine andere Ästhetik mit sich bringt aus der First-Person-Perspektive. Da habe ich so ein bisschen darüber gesprochen und wo eben auch diese Begrifflichkeiten herkommen. So, seit wann gibt es überhaupt den Namen Souls-like? Wodurch wurde das begründet? Wie reden wir generell eben auch über solche Inspirationen oder Genre an sich, die jetzt keinen festen Namen haben, sondern darauf basieren, etwas ist wie etwas anderes. Und eben auch so die Aspekte, die vielleicht ein Souls-like ausmachen könnte, wenn wir es als Genre definieren. Das heißt, auch das gerne mal durchlesen, ist beides unten in den Shownotes verlinkt, könnt ihr gerne draufgehen. Und jetzt kommen wir noch einmal schnell zur Übersicht für die heutige Ausgabe. Bei den neuen Spielen, ich hatte es ja schon erwähnt, das sind die Titel, zu denen ich auch Ersteindrücke rausgebracht habe, Borderlands 4 und Hirogami. die ich beide jetzt auch nicht so lange gespielt habe, muss ich da eben ehrlich sein, weil ich auch die Zeit nicht hatte die vergangene Woche. Ich habe nur Silksong gespielt und bin jetzt, wie gesagt, in einem anderen Titel, über den ich aktuell noch nicht sprechen kann. Aber ich habe dann auch zumindest versucht, noch diesen beiden Spielen eine Chance zu geben, werde da gleich drüber reden. Für alle Leute, die im Supporter-Bereich sind, auf Steady oder auf Patreon, ihr bekommt heute in der erweiterten Ausgabe eine kleine Besprechung zur Luigi's Mansion-Reihe. Ich hatte über die drei Titel separat an verschiedenen Orten ja bereits gesprochen und auch zu allen Videos gemacht. Aber weil ich mir momentan mit der Switch 2 im Nacken die ganze Zeit eine Ankündigung von Luigi's Mansion 4 wünsche und die jetzt auch bei der Direct nicht bekommen habe. Das heißt, wir kriegen das frühestens natürlich erst nächstes Jahr und das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, weil der dritte Teil war extrem erfolgreich und Next Level Games haben seitdem Mario Strikers nichts mehr gemacht. Also ich hoffe darauf und wollte deswegen angetrieben davon oder beziehungsweise so die Blue Balls, die ich da habe, die möchte ich dann in etwas Positiveres oder etwas, was heißt Positiveres, in etwas Konstruktiveres dann reindrücken, ziehen, fließen lassen. Und deswegen dachte ich, können wir ein bisschen über die gesamte Luigi's Mansion-Reihe reden. Bei den News, das meiste sind die Nintendo Direct-Sachen gewesen, aber darüber hinaus gab es noch eine Äußerung eines ehemaligen Capcom-Entwicklers, der Game Keycards verteidigt. Spannend. Und scheinbar nehmen Ubisoft ein paar Gelder von Saudi-Arabien an für die Kreierung des neuen Assassin's Creed Mirage-DLCs. Herausragend machen Guillemot-Familie mal wieder sehr, sehr interessante Geschäfte. Das wäre es dann aber auch schon gewesen für die News. Das meiste ist, wie gesagt, in der Nintendo Direct. Und das wollte ich mir heute mal so ein bisschen zum Thema vorknöpfen. Und zwar die wilden Reaktionen auf die Nintendo Direct, dass ich ja schon teilweise sehr negativ war, hauptsächlich natürlich bezogen auch auf die Remake-Sachen. Aber meine Reaktionen waren ehrlich gesagt ziemlich milde, wenn ich mir die Besprechungen der Direct im restlichen Internet ansehe und es da sehr viele Leute gibt, die gesagt haben, das war die schlechteste Nintendo Direct aller Zeiten. Und da wollte ich einfach mal so ein bisschen dem Ganzen auf den Grund gehen, meine eigenen Gefühle dazu äußern und das werden wir dann gleich sehen. Danach, wie immer, eure Fragen auch da weiterhin. Schickt mir gerne eure Fragen, schickt mir sie per DM auf Bluesky auf Twitter. Ihr könnt mir auch im Discord irgendwelche Nachrichten schicken. Ihr könnt auf meinem Discord, wenn ihr dort drauf seid, gibt es einen Raum für Fragen für diesen Podcast und natürlich auch in die Kommentarspalte bei YouTube, bei Spotify, bei Patreon, egal wo. Und das sollte es dann für diesen Podcast gewesen sein. Abschließend natürlich dann noch die Besprechung der ganz fantastischen, großartigen, super, mega, ultra Supporter. Aber jetzt würde ich sagen, wird es wieder Zeit, irgendwelche verlorenen USB-Sticks zu suchen, denn wir reisen nach Borderlands 4. Und vielleicht werden sich jetzt einige von euch fragen, Björn, du Borderlands? Also, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich meine, ich habe ja auch Borderlands 3, als es rauskam, nicht auf meinen Kanälen besprochen. Ich hatte es auch damals zu Release nicht gespielt. Ich habe es so ein bisschen beiseite ziehen lassen, weil ich ehrlich gesagt immer noch so etwas von dem zweiten Teil enttäuscht war. Da hatte ich ja auch mal ein Video auf dem Zweitkanal zugemacht vor Jahren. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von dem ersten Spiel war, zumindest als es erschien. Das war ja tatsächlich mal was Besonderes, also dieser Artstyle. Es hat in den damaligen Humor auf jeden Fall sehr reingepasst. Heutzutage gucke ich da drauf und denke mir, ja, hier und da immer noch ganz nett, hier und da ein paar coole Ideen, aber nichts, was mich jetzt noch großartig, abgesehen vom wirklich hervorragend inszenierten Intro und mit dem großartigen Song von Cage the Elephant, aber das Spiel selber ist auf jeden Fall sehr redundant. Aber zu der damaligen Zeit, oh, ich habe einen Shooter, der aber auch ein RPG ist. Also ihr müsst euch mal ein bisschen zurückverdenken, dass 2009 war es noch nicht so, dass die komplette Spielelandschaft von RPG-Mechaniken durchseucht war. Damals war es nicht so, dass du irgendein Spiel gekauft hast und es hatte RPG-Mechaniken oder Dinge zum Freischalten oder also im Sinne vom Freischalten, dass du irgendwelche Upgrades holst und dann kommt das und das und Erfahrungspunkte und alles mit Skilltrees und sowas voll. Selbst diese Skilltrees, darauf mussten wir noch ein wenig warten. Und in 2009 war Borderlands eine Novelty. Gerade auch der Multiplayer. Das Spiel hatte einen lokalen Splitscreen-Koop, den ich gespielt habe. Es hatte eben auch den Online-Koop, den ich auch gespielt habe. Borderlands ist ein Titel, den ich mehrfach sogar damals durchgespielt habe mit diversen Leuten. Und das war etwas, das mich dann auch ein bisschen begleitet hat. Den zweiten Teil hatte ich mir dann auch relativ zeitnah geholt, aber es hat mich komplett kalt gelassen. Ich habe schon öfter darüber gesprochen. Es war vor allem der Wechsel von einem linearen Progressionssystem zu einem exponentiellen Progressionssystem. Heißt bei Borderlands 2, je höher dein Level steigt, desto höher sind die Upgrades, die du bekommst. Also während du am Anfang so, oh, du hast ein Level up und jetzt mache ich irgendwie 100 Lebenspunkte mehr. Und gegen Ende vom Spiel, du hast ein Level up und dann hast du 10.000 Lebenspunkte mehr. Und das ist eine Sache, die dann dazu führt, dass die einzelnen Level-Upgrades und eben auch die Waffen selber viel relevanter sind. So, du musst dann aufleveln, du musst dann dich permanent um das neue Loot kümmern und da die Sachen holen. Und als jemand, der so etwas nebenbei dann mag, also ja, jetzt habe ich mal ein Level abgeholt und kann neue Fähigkeiten freischalten oder hey, hier habe ich mal eine coole neue Waffe gefunden, die jetzt ein bisschen mehr Wumms hat, darauf so stark den Fokus zu legen, das ist eine Sache, die mir persönlich nicht so geschmeckt hat und dann eben auch der Humor war zu dem Zeitpunkt so sehr stark diese Redditification vollgepackt mit irgendwelchen Memes, wo man schon damals, glaube ich, oft drauf gucken musste und sich gedacht hat, oh, okay, alles klar, das haben wir jetzt auch noch reingepackt, das haben wir auch noch reingepackt. Ein Spiel, was nicht die Fresse halten konnte, wo es auch nicht möglich war, dass irgendeine Figur einen halbwegs normalen Satz von sich gegeben hat, sondern es musste stets diese übertriebenste Form sein. Und im dritten Teil wurde das dann auf die Spitze getrieben und das war dann eben auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, ich bin raus. Mich hatte zwar thematisch das Tiny Tina's Wonderland interessiert und ich bin auch, also ich besitze auch die ganzen Teile mittlerweile, aber habe die jetzt nicht viel gespielt. Und beim vierten Teil dachte ich, okay, jetzt guckst du es dir mal wieder an. Jetzt kommt der neu raus, nachdem die Reihe, zumindest der Hauptteil, der letzte dritte, ist ja schon 6 Jahre oder so knapp zurück. Und es wurde auch von dem neuen Headwriter gesagt, ja, wir wollen das jetzt nicht wieder so machen wie die vorigen Male. Und wenn ich irgendwo jemanden sehe, der versucht, eine Hawk-Tour-Referenz in das Spiel einzubauen, dann wird der gesteinigt. Und ich glaube, das war auch eine gute Idee, weil wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt in diesem Spiel so eine Referenz gehört hätte, dann wäre es noch schlimmer gewesen als zu dem Zeitpunkt, wo die Dame tatsächlich in irgendeiner Form popkulturell interessant war. Und das restliche Spiel ist, ja, Borderlands. Also auch da, man bekommt das, was auf der Verpackung draufsteht. Und ich denke, es ist auch sehr schwer, diese spielerische Formel in irgendeiner Form großartig weiter auszuführen. Du läufst eben rum und du schießt auf Dinge und die lassen Sachen fallen und damit kannst du dann noch besser, größer, schneller, harder, better, faster, stronger auf andere Leute drauf schießen. Zwischendurch kriegst du irgendwelche Level-Ups. Und das Ganze war's. Das heißt, die einzigen Sachen, die man wirklich so verbessern kann, sind die grundlegenden Schwächen. Also vor allem im Writing oder dann auch die Tatsache, dass gerade die Bosse nicht immer die besten waren. Und bei letzteren muss ich zumindest sagen, dass es hier besser funktioniert. Also die Art und Weise, wie Bosse sich bewegen, wie sie auch dann die zusätzlichen Adds einsetzen und wie du auch dann die Arenen mehr für dich nutzen kannst, Attacken tatsächlich ausweichen, dass der Boss auch so Phasen hat, wo jetzt musst du irgendwelchen Schüssen dich dahinter verstecken dynamisch und der versucht dich dann irgendwo hervorzulocken und du musst dann wieder in Deckung gehen. Währenddessen kommen irgendwelche Ads auf dich zu, die du eben versuchen musst zu priorisieren. Dann werden Geschosse auf dich geschickt, die du aus der Luft abschießen kannst, als wäre es so ein bisschen, ne, so Schießen Whack-a-Mole-Style oder ja, beziehungsweise so Lightgun-Style, kann man das ja dann sagen. Das heißt, die Sachen sind tatsächlich besser. Beim Writing muss ich aber von dem, was ich bisher gespielt habe, und da kann man auch ein großes Stück da in dem Ersteindruck sehen, falls ihr euch so selber einen eigenen Eindruck machen wollt, ist sehr zurückgehalten. Also auf dem Level, wo ich auch das Gefühl habe, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit Leute haben möchte, die links und rechts irgendwelche Quips machen, aber es passiert zwischendurch tatsächlich gar nichts im Writing und du bist eher ruhig in die Umgebung gelassen und dieses Intro, das ist ja dieses Mal so, dass oh, hier gibt's diese Person, der Timekeeper und der alles beeinflusst und wie so eine Diktatur aufgebaut hat und holt die vier neuen Vault Hunter zu sich und dann wählt man eben eine Figur aus und der gibt einem dann so einen komischen Mikrochip Transplantat, mit dem er irgendwie auch einen verfolgen kann. Und du wirst dann von der Resistance-Gruppe rausgeholt. Und diese Resistance-Gruppe ist ehrlich gesagt nur eine Person. Und du läufst durch dieses riesige Gebäude, also wirklich fast schon so eine dystopische so Staats-Oberhauptkapelle gepaart mit Militarismus und dann aber auch in der Form, dass es eben dieses riesige CEO-Firmengebäude irgendwie ist. Und du läufst da durch und die Inszenierung fehlt komplett. Also da geht nicht wirklich was ab. Du hörst in den Geräuschen im Hintergrund nicht, hast nicht das Gefühl, dass du hier großartig verfolgt wirst. In der Inszenierung bleibt es dann auch hängen, weil du die meiste Zeit zwischen den Kämpfen natürlich nur von A nach B läufst und dann da aber nichts passiert. Und der Charakter, mit dem du sprichst, kommt auch keine großartige Persönlichkeit rüber. Und eben auch bei der Person, die du spielst, weil man sich wahrscheinlich auch hier erstmal so ein bisschen zurückhalten möchte. Was ich verstehen kann, basierend auf der Kritik von den früheren Teilen, aber es sorgt dafür, dass jetzt in den ersten Stunden eigentlich nur Claptrap, der aus irgendeinem Grund wieder da ist, und ich weiß, das ist so ein bisschen das Serienmaskottchen, aber meine Fresse, genau das kann ich eben nicht mehr sehen. Sie haben zum Glück extra auch in dem Audiobereich einen Slider, wo du das Voice-Over von Claptrap komplett ausschalten kannst, wenn du das möchtest. Also er hat, weil sie wissen, dass er irgendwo super fucking annoying ist, haben sie ihm seine eigene Leiste gegeben, die man reduzieren kann. Aber ich verstehe nicht, warum er dann auch in den Cutscenes am Anfang weiterhin so präsent sein muss und die Art des Humors 1:1 das ist, was du schon in Borderlands 1 hattest. Und das finde ich jetzt so viele Jahre, also 16 Jahre später fast, finde ich das nicht mehr in irgendeiner Form, also schon gar nicht mehr lustig, aber vor allem auch nicht interessant. Das ist so tot und leblos und ja, jetzt machen wir das nochmal, weil das ist irgendwie das Serienmaskottchen und ich weiß gar nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, Borderlands 4 richtet sich dann auch an eine Zielgruppe, die jetzt nicht unbedingt vor 16 Jahren bei diesem Franchise dabei war, sondern vielleicht sogar Leute, die selber jetzt erst 16 sind. Und vielleicht auch gar nicht mehr diesen, weiß ich nicht, so Verbindung mit diesem Charakter irgendwie haben müssen. Keine Ahnung, da müsste die Borderlands-Community das selber irgendwie sagen. Aber die bisherigen Dialoge, denen fehlt es an irgendeiner Form. Also sie sind jetzt nicht schlimm und sie regen mich auch nicht auf, aber sie erzeugen absolut gar keine Emotion in mir. Also es ist bisher so super safe und wenn man mal irgendwie einen Gag macht oder der Charakter irgendwas sagt, dann ist es auch so langweilig und standardisiert, dass ich habe es ehrlich gesagt lieber, wenn mir die ganzen Charaktere auf die Nüsse gehen und die ganze Zeit irgendwas Dämliches von sich geben, weil dann ist es zumindest eine gewisse Charakterisierung. Dann ist es zumindest irgendetwas. Aber Borderlands 4 momentan von dem, was ich gespielt habe, ist nichts. Ist halt wirklich nichts. Das ist nur das wiedergegeben, was die Serie ohnehin schon die ganze Zeit gemacht hat, ohne eine Form neuer Ideen einzubringen. So vielleicht jetzt in dem Boss-Design oder hier und da auch mal im Charakterdesign, was ich ganz cool finde. Aber was die Struktur betrifft, was die Missionen bisher betrifft, was dann eben auch so das übergreifende Problem einer Story-Progression betrifft und deinem tatsächlichen Ziel abseits von, oh, hier ist jetzt der irgendwie wieder ein Vault, den du finden musst, weil das ist so interessant, dass wir das in jedem Teil zum zentralen Feature machen müssen und nicht einfach nur etwas, was vielleicht nebenbei lore-mäßig in der Welt existiert und stattdessen fokussieren wir uns vielleicht tatsächlich mehr auf die Antagonisten. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass da, weil die im dritten Teil so präsent und waren und die Leute das als den größten Kritikpunkt empfunden haben, dass sie dieses Mal einen Antagonisten gehabt haben, der dann auch mehr schneller in den Hintergrund so ein bisschen fällt und einen jetzt nicht permanent die ganze Zeit anruft und irgendwie auslacht. Und auch in seiner Aussprache eher so, oh, ich bin der allwissende Bösewicht, ne? Und nicht dieses aktive Arschloch von einem Handsome Jack, der einen permanent dann eben outcallt für irgendeine Sache. Und obwohl ich jetzt Handsome Jack auch in seiner Gänze relativ nervig fand, war es zumindest etwas. Und zwischendurch hatte der auch gute Momente und tatsächlich gute Dialoge. Und es war jemand, den du aktiv gehasst hast im Spiel. Der, bei dem du wirklich da hinarbeiten wolltest, den umzumurksen. Und beim Timekeeper kann ich das momentan nicht sagen, sondern wirklich nur so, naja, ist halt irgendwie ein Bösewicht, gegen den ich kämpfe. Und deswegen fehlt mir auch ganz ehrlich die Motivation, momentan weiterzuspielen, weil ich interessantere Sachen auf der Platte habe. Und Borderlands 4, ja, es spielt sich angenehm weg. Das Gunplay fühlt sich gut an, auf die ganzen Charaktere zu schießen und zwischendurch die Waffen auszuprobieren. Und die hat die Fähigkeit und die hat die Fähigkeit. Und dann bei den neuen Charakteren die Fähigkeiten freizuschalten und die auszuprobieren in dieser Anfangsphase. Und dann mal in ein neues Gebiet reinzukommen. Und das ist schon gut und das macht mir auch Spaß, aber es ist so eine, ja, schon alles da gewesen und in seiner Form hier so diese bisschen Nothingness. Nicht, dass es dann schlecht ist, aber dass es so belanglos ist in vielen Punkten und ich schon jetzt über meine Interaktion mit dem Spiel nachdenke, dass das dann eher als so, oh ja, nettes Podcast-Spiel nebenbei. So, ich will jetzt einfach irgendwas anderes hören und dann möchte ich nebenbei was da spielen. Das heißt, so Borderlands hat für mich jetzt momentan die Rolle von irgendeinem Musou-Game momentan eingenommen. Nur, dass bei denen mir wirklich von vornherein halt Story-Aspekte komplett egal sind und ich mich nur auf das Spielerische fokussiere. Aber bei Borderlands ja ebenfalls irgendwo das Writing auch einen Appeal haben sollte. Und der fehlt mir momentan komplett. Ich weiß nicht, ob sich das im Verlauf des Spiels noch irgendwie ändert. Ich weiß nicht, ob ich da auch momentan überhaupt die Zeit für habe, da tiefer einzutauchen. Aber jetzt momentan, nach den ersten paar Stunden, ist das zumindest mein gesammelter Ersteindruck von Borderlands 4. Das andere neue Spiel, was ich ausprobiert habe, ist Hirogami. Und das ist jetzt auch schon 2 Wochen oder so raus, glaube ich. Hatte auch ganz gute Bewertungen bekommen. Und ich bin ja ein Freund davon, wenn ein Spiel sagt, hey, unsere Ästhetik ist auf Papier ausgelegt. Ne? Also auch Hirogami, das ist zwar Hiro, also H-I-R-O, aber natürlich soll das so Origami und Hero sein, also Held, eben nur dann, na, ihr wisst, was ich meine, ihr wisst genau, was die Sache ist. Und das ist ein kleiner Action-Plattformer, der diese Ästhetik verfolgt. Das grundlegende Problem ist nur, dass, obwohl ich zum Beispiel auch so die Charakterdesigns und die Gegnerdesigns und auch Aspekte vom Weltdesign ganz interessant finde, ist es dennoch so, dass ich den grundlegenden Stil, vor allem von der Welt, nicht besonders gut umgesetzt finde. Also gerade auch die Art und Weise, wie Texturen aussehen, für mich wirkt das nicht wirklich wie Papier die meiste Zeit, sondern eher wie, oh, hier ist jetzt so ein Filzteppich oder hier ist einfach irgendeine Masse. Also ich merke so, das ist ein Asset in einem Spiel und hat die Textur von, ich weiß nicht was, ich kann es nicht mal richtig beschreiben. Es ist weder Papier, es ist auch nicht wirklich Plastik und teilweise auch nicht Stoff, sondern irgendwas dazwischen. Wahrscheinlich die Art und Weise, wie es dann eben auch mit dem Lighting interagiert, weil das Spiel natürlich modernes Lighting verwendet. Und ich glaube, dass es da eben auch andere Techniken für braucht, um das besser rüberzubringen. Ich habe natürlich von der eigentlichen Technik, da kann ich das auf dem Feld nicht bewerten. Ich kann halt nur es vergleichen mit anderen Spielen, die auch dieser Papierästhetik folgen, also wie ein Tearaway beispielsweise oder ein Paper Mario oder eben auch das Paper Mario 2 Remake, aber auch Spiele, bei denen die echten Textur, also von, sagen wir mal so, Bastelobjekten im Vordergrund stehen, ne? Wie in Little Big Planet oder eben auch dem Sackboy-Spiel zum Start der PS5, was rausgekommen ist. Und da muss ich sagen, dass die alle wesentlich besser aussehen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass die Texturarbeit von denen generell besser ist, aber vielleicht das Lighting. So, das ist ja auch etwas, was super wichtig ist, um die Titel richtig gut aussehen zu lassen. Und wenn ich dann Hirogami spiele, dann habe ich auch das Gefühl, oh, hier wurde dieses moderne, realistische Lighting da drauf geballert und dann aber nicht wirklich bedacht, wie es mit den eigentlichen Texturen interagiert. Also gerade auch das Wasser. Ich finde es generell schade, dass man versucht, oh, hier ist alles aus Papier und dann ist das Wasser nicht aus Papier. Also das muss ich auch sagen, das finde ich dann in anderen Spielen deutlich besser umgesetzt. Aber was mich wirklich daran stört, ist, dass dadurch, wie die Textur mit dem Licht interagiert, es nicht nach Wasser aussieht, sondern wirklich nach so einer Plastikoberfläche. Und das sieht nicht wirklich gut aus. Und sobald dann kein Licht mehr auf die Umgebung fällt, so wenn du das Licht hast, dann sieht es noch okay aus. Aber sobald du in Bereichen bist, wo dann kein direktes Licht da drauf fällt, weil ja, wir haben versucht, realistisch, hier von der einen Position haben wir die natürliche Lichtquelle und dann lassen wir das Ganze eben so miteinander interagieren. Und sobald du in Bereichen bist, wo du keinen direkten Lichteinfluss hast, sehen diese Texturen so eklig aus. Also ich muss sagen, das sieht in den Punkten richtig, richtig schlimm aus. Wo ich deswegen auch sagen muss, also da finde ich, wäre es besser gewesen, da eine andere Lösung zu suchen und jetzt nicht nur diese eine Lichtquelle von der Seite, wie man sonst eben handhaben würde. So die Technik dahinter ist jetzt letztendlich egal, mir geht's eben, also ich kann nur das bewerten, was zu sehen ist und da muss ich eben wirklich sagen, nee, also alle anderen vorhin genannten Titel, die eben auch mit solchen Ästhetiken handhaben, haben das wesentlich besser umgesetzt. Ich mag immer noch erneut so das grundlegende Character Design und eben auch das Gegner Design und auch die Animationen sind ganz cute. Und dann ist es aber auch das bisherige Level-Design und eben das spielerische Gegner-Design, was die Angriffe betrifft und eben auch die Fähigkeiten des Protagonisten, wo ich sagen muss, das wirkt alles zu langweilig. Also, wo ich die uninspirierteste Level-Architektur verfolge, du gehst irgendwo lang und dann ja, mach hier mal einen Sprung und dann mach da mal einen Sprung und ja, dein Charakter kann sich in ein flaches Blatt Papier verwandeln und dann kriech mit diesem Blatt Papier unter irgendeiner Öffnung drunter her, also auch nur so ein bisschen crouchen und oh, da kommt ein Luftzug von unten, dann kann ich das Papier benutzen, um damit dann eben auch kurz aufzuwehen oder nach links oder nach rechts zur Seite zu wehen und also so die größte Standardform, die man sich vorstellen kann und auch im Kampfdesign ist es dann, hier ist eine schwarze Kugel und die steht jetzt rum und dann haue ich da zweimal drauf und dann ist die weg und die greift jetzt auch nicht großartig an und der andere Gegner, der keine schwarze Kugel, sondern etwas schwarzes, spitzeres ist, das greift dann vielleicht zwischendurch mal an, aber bevor der mich angreifen kann, habe ich schon meine großartige Zweierkombo vom Stapel gelassen und ihn getötet. Oder ich lade den Angriff auf und dann baue ich eben 5, 6 Gegner auf einmal um. Also da ist nichts wirklich Spannendes und dann kannst du dich dann später im Verlauf der ersten 2 Stages, die ich jetzt bisher gespielt habe, dann noch in so ein Wildschwein verwandeln oder Gürteltier war es, glaube ich. Und dann kannst du dich damit ein bisschen rumrollen und dann sagt das Spiel dir aber auch, oh, du kannst damit über Gegner rollen, aber ich rolle in Gegner rein und dann bounce ich kurz zurück und dann muss ich wieder anfangen und Momentum aufbauen und es fühlt sich nicht wirklich gut an und dann liegen überall so digitale Würfel, die so Chromatic Aberration Effekte auf sich haben. Und anstatt durch sie durch, also mich beim Bewegen, also dass ich auf etwas schlagen kann und dann mich währenddessen dann auch bewege, ist bei jedem Schlag hält der Charakter an. Und im Kampfsystem, okay. Aber wenn ich dann so viel rumlaufe und Sachen in der Umgebung kaputt machen muss und ich kann mich dabei nicht weiter bewegen, sondern ich bleibe stehen, das fühlt sich recht scheiße an. Also das fühlt sich auch so unbefriedigend an und sorgt dafür, dass ich ehrlich gesagt das meiste nicht kaputt machen will. Und Das wissen wir doch über andere Spiele. Also gerade in einem 3D-Plattformer. So, ich muss nicht stehen bleiben, um mit Crash eine Kiste kaputt zu spinnen oder mit Spyro auf irgendwas drauf zu feuern. Oder auch in den Lego-Spielen. So, da haue ich ja auch alles Mögliche kaputt und es ist sehr befriedigend und es kommt Sachen raus. Aber ich kann schlagen, auch während ich mich bewege. Und so etwas Fundamentales funktioniert dann nicht in diesem Spiel. Und der Rest ist wirklich so going through the motions. Vielleicht wird es später noch besser, also da können mir auch Leute gerne reinschreiben. Aber ich fand es so belanglos. Ich fand es so langweilig. Und dann war auch der visuelle Stil, auf den ich ja eigentlich Lust habe und den ich ja im Charakterdesign auch gut finde, den fand ich dann auch nicht besonders gut oder interessant umgesetzt, gerade wenn dann so Elemente wie Feuer oder wie Wasser nicht auch versucht werden, in dieser Papierform umzusetzen. Und ich habe da ehrlich gesagt, also vielleicht, wenn mir ein paar Leute reinschreiben und versichern, nein Björn, der Anfang ist einfach nur Kacke und nach so ein, zwei Stunden von dem, wo du jetzt gespielt hast, wird es dann eben besser. Maybe, dann setze ich mich in Zukunft nochmal da dran und probiere das ein bisschen weiter. Aber so, wie ich es jetzt bisher gespielt habe, war ich wirklich kurz davor, das nach diesem Ersteindruck dann von meiner PlayStation 5 wieder zu löschen. Und das bereitet mir auch keine Freude. Also das finde ich ja ehrlich gesagt kacke, weil das sah ursprünglich nach so einem Spiel aus, wo ich gedacht habe, ja, das ist etwas für mich. Und jetzt habe ich gedacht, nee, das ist Baby's First 3D-Action-Plattformer oder so. Und selbst da muss ich dann sagen, gibt es halt so viel Besseres, was man irgendwie spielen könnte. Ich habe jetzt nicht dieses Horizon-Lego-Spiel von letztem Jahr gespielt, aber von dem, was ich gehört habe, geht das so in die ähnliche Kategorie, nur dass ich bei dem Titel sagen muss, dass ich das ästhetisch sehr ansprechend finde. Aber auch das schien ja so ultra langweilig zu sein und eben so Baby's First Videogame. Und selbst da muss ich sagen, also die Lego-Spiele funktionieren ja auch für Baby's First Videogame und die setzen das wesentlich besser um. Und ja auch irgendwelche Mario oder Crash oder Spyro oder sonst was, wo ja auch alles Plattformer mit Action-Elementen sind. Also da jetzt so ein Hidogami zu spielen bisher, muss ich wirklich sagen, nee. Und es tut mir echt leid. Also es tut nicht gut, das zu sagen. Und es würde mich freuen, wenn Leute in die Kommentare rein sind. Nein, Björn, nach der ersten Stunde, da ging es mir genauso. Aber dann spiel noch ein bisschen weiter. Du kriegst dann mehr Fähigkeiten. Das Spiel fordert dich dann auch richtig. Dann wird es so viel besser. Dann schreib mir das gerne rein. Das würde mich wirklich freuen, das zu hören. Aber so diese erste knappe Stunde, die ich da gespielt habe, danach habe ich wirklich gedacht, nee, also brauche ich ganz ehrlich nicht. Aber das zumindest so viel zu den neuen Spielen. So Leute, dann wollen wir doch mal die News ganz kurz durchgehen und da gibt es, wie gesagt, ja nur zwei Punkte, die ich heute ansprechen wollte. Und das erste, ganz interessant, weil wir einen ehemaligen Entwickler von Capcom haben, einen Composer, ich muss mal kurz den Namen gerade, genau, Masakazu Sugimori ist das und der hatte online darüber gesprochen, dass er die Game Keycards so ein bisschen verteidigt, ne? Also zwar sagt auch zuerst, dass er mit dem eigentlichen Kritikpunkt von diesen Keycards einverstanden ist, dass es unfair ist, dass du etwas, was du gekauft hast, irgendwann dann nicht mehr spielbar ist. So diese Perspektive von den Leuten versteht er, geht dann aber direkt weiter über und fragt, also naja, aber bleiben denn physische Spiele für immer? Ne? Weil irgendwann, egal in welcher Form, wenn du weit genug in die Zeit schaust, dann irgendwann funktionieren die nicht mehr. Das ist so das übergreifende Problem davon und da hat er ja an sich auch recht. Die Frage ist jetzt, wie lange das tatsächlich dauert, weil bisher haben wir sehr viele Fälle von irgendwelchen Online-Funktionen, von irgendwelchen Spielen, die nicht mehr funktionieren oder die eben auch nicht mehr gekauft werden können. Also das ist ja auch ein Aspekt von den physischen Medien, ist ja, dass ja, sie haben auch ein gewisses Abfallsdatum, aber sie können bis dahin noch weiterhin gekauft und verkauft werden. Weil zu viele, und das ist ja, okay, wenn du ein Spiel digital auf der Xbox 360 gekauft hast, dann kannst du es weiterhin auch noch runterladen. Das ist absoluter Pain in the Ass, das zu machen und das in diesen Listen zu finden, aber es geht. Du kannst es noch weiterhin dann wieder laden. Das Problem ist nur, eine Person, die das Spiel zum damaligen Zeitpunkt nicht gekauft hat, und wir reden hier teilweise von Spielen, die wirklich nur für 2-3 Jahre verfügbar waren, die können das in dieser Form nicht mehr kaufen. Also es muss dann auf einem anderen Wege geschaut werden, sich diese Sachen zu holen. Und die physische Version, die kannst, also wenn es davon eben eine gab, dann kann die weiterhin noch gekauft werden. Und das eben auch benutzen ohne einen digitalen Service, weil auch wir da nicht wissen, wann die irgendwann sagen, naja, okay, dann schmeißen wir jetzt die Server ab und interessiert uns nicht mehr. Das heißt, da ist auf jeden Fall immer noch so ein Faktor, wenn du das eben schon physisch machst, dann solltest du es ja in dem Fall dann auch richtig machen. Aber ja, es stimmt schon, physische Medien alleine sorgen nicht dafür, dass die Spiele für immer verfügbar bleiben, dass die in irgendeiner Form präserviert werden. Die einzige Form, Spiele für immer zu präservieren, ist sie zu kopieren, weil auch auf dem physischen Datenträger befinden sich ja nur digitale Versionen davon. Das heißt, auch der physische Datenträger ist nur eine Kopie von der digitalen Version. Das Problem ist nur, dass wir ja, um die Sachen zu präservieren, diese Daten in irgendeiner Form abspeichern müssen, irgendwo lagern müssen oder dann eben auch kopieren können. Und gerade bei physischen Medien ist es auch relativ einfach, an diese Daten dann dran zu kommen. Vor allem, wenn die sich dann komplett auf der Disk befinden sollten. Das ist ja heutzutage mit den ganzen Updates und sonstigen Kram, den es gibt, nochmal ein bisschen was anderes. Aber auch da können physische Versionen, wenn zum Beispiel das komplette Spiel da drauf ist, dann dafür sorgen, gedumpt zu werden. Das ist ja auch der Grund, warum so viele Spiele im Vorfeld dann digital verfügbar gemacht werden. Weil irgendwo in der Logistikkette Leute Zugriff auf die physische Cartridge bekommen und das Ganze dann dumpen und für andere Leute online verfügbar machen. Wenn wir nur reine digitale Spiele zur Verfügung hätten, dann würde es nachher immer noch Raubkopien geben, weil sobald das dann für alle verfügbar ist, werden Leute eine Möglichkeit finden, da eben auch dran zu kommen. Aber ein physisches Medium macht das dann definitiv einfacher im Vorfeld und zeigt eben auch, dass es eine sehr gute Option ist, an diese Daten dran zu kommen, um dann die tatsächliche Präservierung starten zu können. Also es stimmt schon irgendwie, aber ja, das ist, ne, dass dann die physischen Sachen in irgendeiner Form kaputt gehen können, das ist auf jeden Fall. Jetzt nennt er aber verschiedene Faktoren, bei denen er davon ausgeht, dass hier Nintendo im guten Wille der Entwickler und der Industrie arbeitet, dass Game Keycards gut für die Industrie sind, und als erstes nennt er eben, dass Keycards eine gute Sache gegen illegale Kopien sind und da eben, dass das Risiko reduziert, die Sachen physisch zu besitzen. Ja, im Vorfeld. Also das betrifft die illegalen Raubkopien im Vorfeld. Sobald das Spiel digital frei verfügbar ist, dann ist es auch egal. Hier geht es nur darum, dass die Sachen dann, was ich vorhin gesagt habe, im Vorfeld frei verfügbar sind. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, who gives a shit? Also die Leute, die sich darum scheren und darum kümmern, das ist dann eh nicht deine Kundenbasis. Das sind eh nicht die Leute, die das Spiel dann kaufen werden. Und die Leute, die es sich nochmal kaufen würden und dann trotzdem vorher sich irgendeine illegale Version beschaffen, um das eben früher spielen zu können, naja, das sind dann trotzdem die Leute, die es auch nachher kaufen. Also das ist eine Sache, die du so vernachlässigen kannst und wo auch niemand in irgendeiner Form jemals belegen oder zeigen konnte, dass es negative Auswirkungen hat. Gerade bei Nintendo, deren Spiele sich auf der Switch so unfassbar fucking häufig verkauft haben. Also gerade irgendeine Form von Raubkopien als ein Problem darzustellen bei der Switch und explizit bei Nintendo-Titeln ist so komplett absurd, wenn man sich anschaut, wie gut diese ganzen Spiele sich tatsächlich verkauft haben. Also selbst bei einer Generation, wo es unfassbar einfach war, die Spiele raub zu kopieren, wie eben auch beim DS oder bei der PSP. Das waren mit die erfolgreichsten Konsolen überhaupt. Es war so einfach, auch damals auf der PlayStation 2 die ganzen Sachen zu modden und zu raubkopieren. Und trotzdem ist es die erfolgreichste Konsole aller Zeiten und hat unfassbar viele Spiele, Software eben auch da drauf verkauft. Also ja, das ist ein gewisser Faktor, aber das in irgendeiner Form als Gefahr für die Industrie oder sonst was zu betrachten, finde ich in Anbetracht der kompletten Daten, die wir zur Verfügung haben, eben komplett absurd. Das andere ist, und da ist natürlich eine Sache, wo ich auch so ein bisschen mit den Augen rollen muss, dass ein zweiter Vorteil dieser Game Keycards ist, dass sie ermöglichen, den Publishern ihre Preise zu erhöhen. Dass natürlich jetzt gerade mit der Inflation es ihnen möglich ist, die Preise von ihren Spielen zu erhöhen. Und da denke ich mir, wie? Wie sind Game Keycards dafür zuständig? Weil die Spiele kosten in ihrer physischen Form jetzt nicht mehr als vorher. Und Nintendo selber haben die Preise angezogen und sie benutzen nicht die Game Keycards. Sie benutzen die normalen Module, die das ganze Spiel eben auch da drauf haben. So, Mario Kart kostet 80, 90 Euro dann, je nachdem, in welcher Region du da eben unterwegs bist. Und da ist das ganze Spiel auf dem Modul drauf und es ist keine Game Keycard. Donkey Kong Bonanza habe ich 80 Euro für gezahlt und auch da ist das komplette Spiel auf dem Modul drauf. Wohingegen ich Bravely Default HD als Test für mich gekauft habe mit einer Game Keycard und das Ding war 40 Euro. Also wo ist da der Faktor, was ermöglicht den Leuten daran, die Preise hochzuziehen und was ist das Gute daran, die Preise hochzuziehen? Also gerade von den großen Publishern, weil wenn du in der Lage bist, selber deine eigenen physischen Editionen auf den Markt zu bringen, dann gehörst du zu den größeren Publishern und es tut mir leid, aber wenn ich da die immensen Profite und sonst was alles sehe, dann, wenn man da schon irgendwo schauen muss, dann sollte vielleicht mal die Managergehälter ein bisschen gekürzt werden. Dann sollte da vielleicht mal geschaut werden, wo die ganze Kohle tatsächlich hinfließt. Also das finde ich ist so an der Realität vorbei, komplett Banane und hilft halt auch null der eigentlichen Industrie, vor allem wenn es dazu führt, dass Leute dann weniger physische Spiele kaufen, dass Leute dann weniger dazu greifen und ohnehin schon die Preise angetrieben werden, was auch dazu führt, dass Leute sich dann nur gewisse Spiele dann eher holen und dann sagen, naja, okay, also ein Bonanza, das möchte ich jetzt auch schon gerne haben, dann zahle ich dafür die 80 Euro, aber dann kann ich es jetzt nicht rechtfertigen, irgend so ein, ja, Maybe-Spiel, was ich dann mal kaufen wollte, dann auch noch zu holen. Also wenn wir bei sehr vielen Spielen, gerade den populären, die Preise anziehen, die Leute haben ja nicht plötzlich mehr Geld oder sind gewillt, für alle Sachen mehr Geld auszugeben. Das heißt, auch da profitieren dann nur die beliebtesten Spiele, die ohnehin schon gekauft werden würden. Die profitieren davon, können mehr Geld rausschlagen und alle anderen, die da drunter sind, naja, das ist dann so ein bisschen das Problem. Und das andere ist dann sehr, sehr seltsam, finde ich, den letzten Punkt, dass es dazu helfen kann, jetzt mit diesen Game Keycards, dass Leute dann gewillt sind, ihre Spiele neu zu porten und dann eben die alten Services früher Konsolen abgestellt werden können, also die Online-Services. Was ja, dann muss ich das nochmal, also A, kannst du dein Spiel auch so porten, ohne Game Keycards? So, warum brauchen wir Game Keycards, damit dein Spiel geportet werden kann? Du kannst dein Spiel auch so porten, rein digital oder eben auch auf den normalen physischen Editionen. Also von was reden wir hier überhaupt? Und dann schaltest du noch den Service von alten Leuten ab, die dann gezwungen sind, das Upgrade durchzuführen, die dann gezwungen sind, sich die neue Konsole zu holen und sich dann vielleicht auch nochmal eine neue Version dieses Spiels zu kaufen oder zumindest diese Upgrade-Version davon zu kaufen. Also das ist so eine, sorry, dass ich das sagen muss, aber das ist eine so dämliche Erklärung. Also der einzige Punkt, wo ich überhaupt sage, dass es in irgendeiner Form zutrifft, ist die weniger oder sagen wir mal die nicht so schnelle Verfügbarkeit illegaler Raubkopien. Das ist das Einzige, wo ich zustimme, dass wenn alle Spiele nur auf Game Keycards rauskommen, dass dann die Leute nicht die Möglichkeit haben, diese im Vorfeld runterzuladen und dann die eben zu verbreiten. Das ist so der einzige Teil, wo ich zustimme. Aber wenn wir von Nintendo reden, ja, die bringen ja ihre Spiele immer noch auf normalen Modulen raus, wo das ganze Ding da drauf ist. Also selbst der Punkt, ne, und dann habe ich ja auch schon gesagt, was ich davon halte. Aber die anderen beiden sind einfach so komplett Banane. Also das ist, ich meine, da sieht man ja auch, wie dämlich es ist oder wie unmöglich es ist, diese Sachen überhaupt zu verteidigen. Und den einzigen wirklichen Punkt, den du zu einer Verteidigung anbringen kannst, ist eben die Tatsache, dass Nintendo keine Alternativen zur Verfügung stellt. Dass du entweder die sehr teuren Module hast oder eben diese Game Keycards. Und wenn dein Spiel jetzt nicht für den Vollpreis angeboten werden soll, wenn du zum Beispiel sagst, ja, okay, das ist ein Spiel, da können wir nicht mehr als 40 Euro für verlangen, wie jetzt eben bei Bravely Default, dann kann ich komplett sehen, warum Square sagt, naja, okay, dann müssen wir das eben auf einer Game Keycard rausbringen, weil ansonsten machen wir halt damit überhaupt gar kein Geld. Dann machen wir so pro verkaufte Version 2-3 Euro Profit vielleicht und das kann es ja dann nicht sein. Und da ist dann das Problem eher bei Nintendo. Das sind dann die, oder beziehungsweise bei der Produktion und all die Umstände. Das ist so der, aber das ist ja auch keine Befürwortung von Game Keycards. Das ist eher nur so eine Erklärung, warum das der beschissenste Ausweg ist, um noch in irgendeiner Form eine physische Version des Spiels dann verfügbar machen zu können. Das ist so der einzige Aspekt daran. Aber es ist ja keine Befürwortung des Ganzen. Es ist ja auch keine Erklärung, warum jetzt irgendwie Game Keycards gut sind und dann irgendwie hier zu behaupten, so die protecten die Game Industry, finde ich, ist so vollkommen an der Realität vorbei. Also, sorry, ich finde das, ich finde die ganze Erklärung da drin absolut dämlich. Aber wollte ich nur mal gesagt haben und auch den kompletten Artikel mit den Aussagen in dem Fall durchgehen. Ubisoft haben es wieder geschafft, großartige Entscheidungen zu treffen. Und zwar gibt es einen neuen DLC für Assassin's Creed Mirage. Das ist ja 2023 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ist das rausgekommen? Habe ich auch so ein bisschen gespielt. Hatte diese Vorstellung von, oh, we're going back to the roots. Und dann war es aber eigentlich genau der gleiche Käse wie sonst auch immer. Aber hatte wenigstens ein ganz okayes Setting. So, das war der, also zumindest die Umsetzung. Das Setting ist cool, aber die Umsetzung davon fand ich war so okay. Ne? Das war Saving Grace von diesem Spiel, würde ich einmal sagen. Und jetzt wurde ein DLC angekündigt, bei dem schon im Vorfeld es auch Reportings gab, in dem Fall von einem französischen Magazin, Le Echoes. Ich hoffe, die sprechen Echoes aus. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die hatten da schon drüber berichtet, dass dieser DLC mit den Geldern von Saudi-Arabien und in dem Fall diesem kontroversen Public Investment Fund da finanziert wird. Und es gab auch tatsächlich ein Treffen, bei dem Yves Guillemot, der CEO von Ubisoft, zusammen eben auch mit Teilen der französischen Regierung nach Saudi-Arabien geflogen ist und da eben auch so ein paar, ne, Business-Vorstellungen und ein bisschen Händeschütteln und sonst was. Naja, kann man ja mal machen. Kann man ja mal machen mit einem Staat, der vor kurzem erst einen Journalisten hat hinrichten lassen. Das kann man ja mal machen. Sowas ist ja, gehört ja zum Geschäft dazu. Da muss man sich ja auch mal die Seite von den anderen so ein bisschen anhören. Und das ist ja eine Sache, die in vielen Bereichen passiert. Ein Aspekt, in dem ich mich jetzt nicht so gut auskenne, aber den ich eben von vielen anderen auch gehört habe, ist ja gerade in der Sportindustrie dieses Sportswashing, was dann Saudi-Arabien betreibt, dass sie sich da überall einkaufen. Im Bereich der Spiele ist es ja jetzt leider eben auch passiert mit dem Evo-Tournament, dass die da ihre gierigen Finger ausgestreckt haben und eben Sachen links und rechts aufkaufen. Das ist super problematisch und die versuchen ja dadurch eben auch ein Image zu erzeugen. Es gibt ja auch sehr viele größere Content-Creator, die dann eingeladen und bezahlt werden von Saudi-Arabien, um dahin zu fliegen und dann ihren ganzen Followern zu zeigen, oh, guck mal, wie geil das ist, guck mal, wie cool das ist, guck mal, wir haben hier wieder eine Stadt mitten in der Wüste gebaut, die viel zu teuer ist, ist das nicht mega geil? Ist egal, guck einfach nicht drauf, was wir tatsächlich irgendwie alles nebenbei machen oder wen wir irgendwie umbringen lassen. Das ist vollkommen egal. Schau einfach nur drauf, wie schön unsere großen Häuser sind. Und dementsprechend ist es natürlich gerechtfertigt, da auch mal nachzufragen und dann eben Ubisoft so ein bisschen um Stellungnahme zu beten. Und Ubisoft selber haben das tatsächlich jetzt erst einmal nicht gemacht. Und später gab es dann noch dann die Aussagen dann so, ja, es ist ja nicht Saudi-Arabien selber, es ist ja der Public Investment Fund. Und das ist ja jetzt nicht, ich habe ja jetzt nicht von irgendeinem Scheich oder so, dass das Geld entgegengenommen oder von irgendjemandem, der direkt jemanden hat umbringen lassen oder sowas, sondern das ist ja dieser Public Investment Fund, wo es so, Bro, wen willst du eigentlich verarschen? Also wen willst du eigentlich verarschen? Also das betrifft doch alles, wenn du auch irgend so ein Regime hättest oder so und dann sagst, oh, das ist der Public Investment Fund von Russland und der wird jetzt benutzt, damit du dann irgendwie gute Propaganda oder so betreibst. Also da könntest du ja auch nicht mit ankommen und dann sagen, naja, das müssen wir ein bisschen auch von Putin und seiner autoritären Regierung irgendwie trennen. Das ist ja der separate Public Investment Fund, damit habe ich ja nichts zu tun. Also ja, es ist vollkommen beschämend einfach nur. Der DLC zeigt eben auch eine kulturelle Stätte, die die eben auch Saudi-Arabien gehört, beziehungsweise das Land, auf dem die dann eben steht. Also da sieht man auch direkt direkten Bezüge dazu, was da genau im Hintergrund abgelaufen ist, so ob die sich vorher entschieden haben, das zu machen und dann, oh, das gehört denen, müssen wir da irgendwie in Verhandlungen reingehen und dann mit Gelder annehmen. Oder ob das vorher stattfand und die dann Gelder angenommen haben, und um dann explizit das darzustellen und eben da auch so eine Form von, jetzt sagen wir mal, Gamewashing dann zu betreiben. Das kann man jetzt in dem Fall nicht wissen, das kann man nur vermuten. Mich würde es auf jeden Fall nicht wundern, wenn es exakt der zweite Fall ist, der da eingetroffen ist, weil so jemand wie Yves Guillemot, dem ist einfach alles scheißegal. Dem ist einfach alles vollkommen scheißegal. Das ist, du kannst nicht Jahre blind durch deine Firma laufen, während die abartigsten Dinge direkt unter dir passieren mit irgendwelchen Management-Leuten, die du da rein befördert hast. Und dann, oh, habe ich nichts von gewusst, oh, keine Ahnung, was da irgendwie passiert ist. Nein, dir ist es einfach scheißegal. Da wird geguckt, wo kommt das Geld her, wo können wir die Sachen finanzieren, was funktioniert, und der Rest ist einfach scheißegal. Da gibt's keine Ethik, da gibt's keine Moral. Das ist also wirklich, es ist immer dieses Traurige, weil das betrifft die obere Management-Ebene, das betrifft die obere Entscheidung und natürlich dann nicht die Entwickler selber. Also in dem Fall ist es sogar so, dass auch anscheinend Ubisoft-Mitarbeiter selber da ihre laut geworden sind und haben gesagt, das geht nicht, das können wir nicht so machen. Aber wie viel Verfügungskraft hast du darüber, ne? In der heutigen Situation, gerade wenn es so schwer geworden ist in der Spieleindustrie und du hast dann vielleicht einen sicheren Job, kündigst du den dann extra wegen so einer Situation? Das ist natürlich diese ganzen Zwickmühlen, in die du da reingeworfen wirst. Und da würde ich auch ehrlich gesagt keinen Entwicklern oder so, selbst die an dem Team da irgendwie arbeiten, jetzt direkt einen Strick draus drehen. Dafür ist die Lage momentan und eben auch die ganze Jobsituation zu prekär. Aber zumindest dann eben auch mal ein bisschen lautstarker werden, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ja, also fick diese komplette Ubisoft-Management-Riege, fick Yves Guillemot, fick seine ganze Familie. Das ist so ein Safthaufen wirklich nur, und ich finde es einfach mega schade, weil du ja talentierte Leute hast in diesen eigenen Studios, ne? Oder guck dir halt einfach mal so ein separates Studio wie Montpellier an, die herausragende Arbeit leisten, aber leider werden die halt auch geführt von irgendwelchen solchen Saftnasen, die dann sagen, natürlich, Gelder von Saudi-Arabien, die nehmen wir gerne an, das ist gar kein Problem und wir schaffen es nicht mal, das richtig zu verteidigen, sondern müssen die ganze Zeit um den heißen Brei herumreden. Ja, also eine richtig widerliche, beschämende Sache, wollte ich einfach auch nochmal drüber gesprochen haben, weil holy fuck, fick einfach nur Yves Guillemot. Also vor allem für ihn particular, wollte ich einfach nur nochmal so gesagt haben zum Abschluss der News. Lasst uns doch mal ein wenig über die Nintendo Switch 2 oder Nintendo Direct, ich meine, es waren ja auch ein paar Switch 1 Spiele dabei, aber hauptsächlich geht es ja jetzt um die neue Konsole. Lasst uns mal ein bisschen darüber reden, weil ich den, ja, sagen wir mal, die Reaktion darauf doch ein bisschen seltsam fand. Ich selber habe ja auf die Direct auch reagiert. Könnt ihr euch auch gerne nochmal im Nachgang ansehen. Und auch ich war nicht sonderlich von dieser Direct begeistert. Also wenn ich jetzt sagen müsste, Björn, gehört das zu deinen liebsten Directs aus der letzten Zeit, dann würde ich sagen, nein. Es war am Ende irgendwo so im Mittelfeld. Es gab ein paar gute Ankündigungen, es gab sehr viel nichts, also gerade auch dieses 40th Anniversary Mario Event am Anfang. Okay, wir haben hier nochmal eine Ausstellung, zu der ich persönlich es eh nicht schaffen kann, dahin zu gehen. Oh, wir haben einen neuen Freizeitpark eröffnet, wo auch ich wieder nicht hingehen kann. Das interessiert mich dann nicht. Oh ja, es wurde der nächste Mario-Film gezeigt, von dem wir wissen, dass er ja in Bearbeitung war. Und jetzt ist es eben der Mario-Galaxy-Film. Okay, aber Sie haben das You Are Mr. Gay vom Cover gestrichen, dass der Stern auf dem A unten fehlt. Du kannst jetzt nur noch Mr. Guy oder so da draus machen. Das ist natürlich auch sehr schade. Die Cowards haben definitiv direkt darauf geachtet. Und dann war es keine Neuankündigung von irgendeinem Mario-Spiel, was gerade wenn du so, oh, das 40. Jahr hier oben hinklatscht und dann kein neues Mario-Spiel dafür ankündigst und stattdessen ist es nochmal, ja, jetzt kriegen wir eine Erweiterung für Super Mario Wonder, die okay aussieht und wenn man da irgendwas hat, was man dann mit Freunden spielen möchte, dann okay, brauche ich jetzt unbedingt nicht so sehr, aber scheint ganz gut zu sein. Und das andere war jetzt eben Galaxy 1 und 2 nochmal rauszubringen, was sich natürlich auch so ein bisschen wie eine Verarsche anfühlt, weil Galaxy 1 hatten sie bereits rausgebracht in der 3D All-Stars Collection, die ja zeitlich dann limitiert war. Und okay, man kann sich jetzt auch Galaxy 2 separat kaufen, wenn man nur das haben möchte, aber die Spiele kosten digital 40 Euro. 40 Euro, als Nintendo selber noch auf der Wii U digitale Wii-Spiele angeboten hat, die auf der Hardware übrigens auch nativ liefen und mit all ihren Features genutzt werden konnten, also dementsprechend die eigentlich besseren Versionen waren, weil du konntest darauf auf die Wiimote benutzen, auf die ja die Steuerung ausgelegt war. Da haben alle Spiele 20 Euro gekostet. 20 Euro. Und jetzt kosten sie doppelt so viel. Also das ist komplett Banane einfach nur. Und so, hey, du kannst ja eine leicht reduzierte Form kaufen, wenn du es physisch holst. Und dann sind es irgendwie so 70 Tacken dafür. Oder bei uns wahrscheinlich nachher auch wieder 80. Und keine Ahnung, ob sie dann in einem halben Jahr den Stecker ziehen. Und dann werden die Sachen auch wieder runtergezogen. Das haben sie ja nicht nur bei der 3D All-Stars Collection gemacht. Das war ja auch nochmal bei der Portierung des allerersten Fire Emblems vom NES. Auch da haben sie irgendwann den Stecker gezogen und diese digitale Variante, wo es extra eine neue Übersetzung für gab, die wieder vom Server runtergeschubst. Also will ich jetzt mich gar nicht irgendwie zu sehr darauf freuen, dass es dann zu immer verfügbar ist. Das Einzige, was man sich darüber drauf freuen kann, wenn. So, und das einzig Coole war dann Yoshi. Ein neues Yoshi-Spiel, was auch ganz nett aussieht. Ich würde gerne wissen, wer die Entwickler davon sind. Das ist ein riesiges Problem bei Nintendo, dass sie das niemals im Vorfeld sagen. Und das hilft einem natürlich auch, da einzuschätzen, was das dann geben könnte, gerade bei einem 2D-Plattformer. Also ist es ein weiteres Yoshi-Spiel von Goodfeel oder ist es ein weiteres Spiel von Arzess, die ja zum Beispiel das New Yoshi's Island gemacht haben, was eine Katastrophe ist, wie eigentlich fast generell alles, was dieses Studio produziert. Ihr bestes Spiel meiner Meinung nach ist ja immer noch Balan Wonderworld, da werden einige widersprechen, aber nur auch ihr damit weiß, ne, es könnte theoretisch ein weiteres Arzest-Spiel sein, es könnte ein weiteres Gamefield-Spiel sein, es könnte auch irgendwer anders sein, der jetzt zum ersten Mal vielleicht ein Yoshi-Spiel produziert, müssen wir sowieso die Qualität abwarten, aber bei einem 40th, ne, so Event für Mario oder für die Mario Brothers. Ich hatte ja zuerst damit gerechnet, wir kriegen Luigi's Mansion 4, weil, oh, Mario Brothers und auf dem Logo ist auch Luigi zu sehen. Und dann ist es so, naja, okay, ich kann jetzt halt Galaxy durchspielen und dann Luigi freischalten oder ich kann ihn eben auch so nebenbei in Mario Wonder im Multiplayer dann spielen, aber ist jetzt auch nicht so die große Begeisterung dafür, aber hey, wir haben zumindest ein neues Yoshi-Spiel dann bekommen in der Ankündigung. Und da kann ich dann auch schon verstehen, dass so die Stimmung ein wenig gesenkt war. Aber es gab ja auch dann ein paar coolere Titel, die gezeigt wurden. Aber ich glaube, es fehlt vielen Leuten dieser Banger. Dieser eine Moment, oh, da wird jetzt was richtig krasses Neues angezeigt. Weil es wurde ja zum Beispiel viel von Metroid Prime 4 gezeigt. So, ja, diese ganze offene Welt, da bin ich auch eher skeptisch. Aber sehr viel anderes aus dem Trailer sah auch super cool aus. Und es ist ja ein Spiel, auf das die Leute sich freuen. Aber es kommt ja dieses Jahr schon raus und es wurde dann eben auch schon angekündigt. Das heißt, es zählt jetzt nicht zu diesen Titeln, über die man sich freut. Und Fire Emblem, da gab es sehr viele Leute, die sich darüber gefreut haben, aber wenn du eben kein Fan von Fire Emblem bist oder wenn du zumindest jetzt kein Fan von New Fire Emblem bist, gerade was die Optik von diesen Spielen betrifft, dann fällt das eben auch nochmal hinten raus für dich. Und dann gab es die Ankündigung von irgendwelchen Remakes. Die Virtual Boy-Sache fand ich an sich ganz cool. Ich finde, das ist ein sehr cooles Gimmick. Ich finde es auch gut, dass die Bibliothek von dieser Konsole verfügbar gemacht wird. Das große Problem nur daran ist, dass du das Scheißgerät kaufen musst, um das benutzen zu können. Und um das Gerät zu kaufen, zumindest hier in Deutschland, musst du NSO-Mitglied sein. Und du darfst nicht Teil einer NSO-Familie sein. Das finde ich auch so vollkommen absurd, weil ja, ich bin Teil einer Family-Gruppe für Nintendo Switch Online. Ich bezahle deswegen halt nur die paar Kröten im Jahr. Aber die einzige Person aus der Gruppe, die sich das dann kaufen könnte, ist die Gruppenleiterin. Und obwohl ich NSO habe und mein Account eben auch NSO hat, kann ich mir das Ding dann, selbst wenn ich es möchte, nicht kaufen. Und es ist jetzt auch so verwehrt, die Titel zu spielen. Weil, oh ja, dann kannst du nicht dieses 3D-Feature, was sie da in irgendeiner Form dann mit produzieren wollen mit der mit dem ganzen Gerät, das kann dann nicht genutzt werden, wo es so, ja und, aber dann kannst du es auch in 2D einfach anbieten. Das ist das, was auch jeder Emulator vom Virtual Boy eben macht. Und wenn du es unbedingt mit 3D spielen willst, dann kannst du dir den Emulator für den 3DS holen, der sehr gut funktioniert. Das habe ich jetzt endlich mal gemacht. Aber es ist eben echt, echt traurig zu sehen, dass es dann eine Sache, die ich an sich ziemlich cool finde, dann wieder dadurch reduziert beziehungsweise in den Dreck gezogen wird. Aber das sorgt eben dafür, dass so, ja, ist jetzt nicht das Schlechteste, aber es sind auch nicht die besten Ankündigungen. Es ist halt alles so die ganze Zeit whatever gewesen. Und viele Leute haben sich ja sogar über die Sachen gefreut, über die ich mich persönlich am meisten aufgeregt habe. Also über die Ankündigung von dem Dragon Quest 7 Remake, was bereits schon ein Remake hat und wie ich finde immer noch ziemlich scheußlich aussieht. Da können mir Leute so oft in die Kommentare reinschreiben, dass, oh, aber die Figuren, die sie dafür gebastelt haben, die basieren auf den Designs von Akira Toriyama. Und so, A, kann ich immer noch finden, dass die Figuren selber den Stil nicht wirklich so richtig gut treffen. Und das andere ist, wie das dann in dem Spiel selber aussieht und wie das gerade auch durch das Lighting teilweise katastrophal wirkt. Also das ist ja nochmal die größere Problematik davon. Vielleicht ist das schlimmer auf der Switch 2 Version und dann auf der PS5 Fassung ist es irgendwie besser. Das kann natürlich sein, aber es ändert nichts daran, dass es halt das Remake von einem Spiel ist, was schon ein Remake hat. Und wir machen nicht das originale Remake verfügbar und wir machen auch nicht das originale Spiel verfügbar. Nein, wir machen jetzt einfach auf aktuellen Konsolen nur dieses zweite Remake verfügbar, für das du dann wahrscheinlich auch wieder Vollpreis ausgeben musst. Und die anderen nicht veröffentlicht werden. So, ja, du kannst problemlos, das ist ein PS1-Spiel, das kannst du auf einem fucking Toaster über Duckstation spielen. Aber es geht ja vor allem in diesem Argument immer darüber, ja, aber jetzt kann es endlich den Leuten verfügbar gemacht werden, dass sie es spielen können. Bro, wenn du Dragon Quest 7 spielen möchtest, konntest du das die ganze Zeit schon machen. Wenn du irgendein modernes Gerät besitzt, dann hattest du die Möglichkeit, darauf auch in irgendeiner Form Dragon Quest 7 zu spielen. Das ist wirklich nicht das Argument dafür, sondern sollte man auch die Version verfügbar machen und nicht das ganze Geld reinstecken in irgendein neues Remake, aber egal, ne? Und dann bei dem Remake von Fatal Frame 2, Project Zero 2, Zero 2, je nachdem, welcher Region du es irgendwie nennen möchtest, das ist nicht nur ein neues Remake eines Spiels, was ein Remake bekommen hat, das ist das Remake von einem Remake. Und ja, das kann man sehr deutlich an dem veröffentlichten Material erkennen für alle Leute, die sowohl die PS2 als auch die Wii-Fassung gespielt haben. Auch da lasse ich mich erst auf gar keine Diskussionen ein mit Leuten, die diese beiden Versionen nicht gespielt haben. So, das ist für mich so komplett absurd einfach nur. Aber das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass ich dann also ich war ja schon etwas negativer, also in meiner typischen Art negativ, aber am Ende davon immer noch so, naja, 5 von 10 irgendwie. Und dann sehe ich diese ganzen Videos von vor allem auch Nintendo-YouTubern, also vor allem Leute, die hauptsächlich eben Nintendo-Content machen oder in irgendeiner Form mit dieser Plattform, mit dieser Marke verbunden sind. Und ich will jetzt auch im explizit da irgendwie niemanden outcallen oder so. Das geht da nicht um irgendwelche Einzelpersonen. Ich finde es halt als das gesamte Phänomen sehr interessant. Und das waren ja nicht nur die Leute, sondern eben auch die jeweilige Fanbase davon. Das war ja auch bei Social Media, haben da sehr viele Leute von der schlechtesten Direct aller Zeiten gesprochen. Und halt Leute sind teilweise richtig fucking sauer geworden, was ich extremst lustig fand. Also es gab eine Reaction dazu, wo ich dann selber auch in meinem Discord was rausgeklippt habe, so einen Minuten-Rant, wo ich einfach wirklich mich, das habe ich mir 4-5 Mal hintereinander angesehen und ich habe mich so kaputt gelacht. Das war einfach so hervorragend, wie man sich über derart über ein Kinderspiel in dem Fall aufregen kann. Das war so geil, liebe ich. Aber es ist diese generelle Missstand, den Leute da verspüren und dann sagen, das war die schlechteste Direct aller Zeiten, das war das schlechteste, was ich jemals gesehen habe von allen Directs, die es irgendwie gab. Und ich denke mir so, wisst ihr eigentlich, wie lange es Nintendo Directs schon gibt? Wisst ihr eigentlich, wie schlimm es in den Wii U-Jahren aussah, wenn wir eine Direct bekommen haben und dann wurde ein Animal Crossing Spin-Off angekündigt, was niemand haben wollte und auch niemand gekauft hat. So, Leute, also wir befinden uns da in einer ganz, ganz anderen Ära und das, was ich vor allem daran immer so seltsam finde, es wird nicht die gesamte Direct als solche bewertet, sondern das, was meistens bewertet wird, ist, hat diese Direct die ein oder zwei Banger-Ankündigungen, die ich haben wollte. Mehr interessiert nicht. Diese Direct hätte komplett gleich bleiben können, solange es nur ein große Ankündigung für die Leute, die sie haben wollen, weil für andere war das ja Fire Emblem. Die haben Fire Emblem bekommen und dann war es direkt, Alter, Banger Direct, oh, so geil. Und für andere Leute, denen Fire Emblem am Arsch vorbeigeht, die waren dann, oh mein Gott, das ist die schlechteste Direct, die ich jemals gesehen habe. Und hätten die dann die Ankündigung von einem neuen 3D-Mario bekommen, ne? Mario Odyssey 2 oder was auch immer das neue Ding dann irgendwie hätte sein sollen, ne? Oder es wäre dann in meinem Fall dann so für Leute wie mich, ich meine, deswegen hätte ich jetzt nicht die Direct sofort als Banger bezeichnet, aber für mich war es jetzt ja auch nicht die schlechteste, aber sagen wir mal, für Leute wie mich wäre es dann in Luigi's Mansion 4 gewesen, ne? Das war so das Ding, wo ich mich da drauf gefreut habe. Oder irgendwie Rückkehr von einer alten Marke, wo man dann sagt, yeah baby, let's go, wo das Internet ausflippt und dann irgendwie sowas sieht, ne? Dass sie dann das neue Smash Brothers angekündigt hätten oder so. Und dann wäre es nicht mehr die schlimmste Direct gewesen, dann wäre es wahrscheinlich auch die beste Direct gewesen. Und das ist ja eine Sache als jemand, der selber diese ganzen, und das gilt jetzt nicht nur für Nintendo, das gilt auch für alle anderen Shows, das gilt auch für PlayStation, das gilt auch für Microsoft und auch generell solche, ne, auch für Sachen wie Summer Game Fest oder so, dass nicht die Shows in ihrer Gänze betrachtet werden und nicht drauf geachtet wird, okay, wie war denn jetzt die Verteilung von allem? So, es gab dann die ein, zwei Banger vielleicht, aber dann gab es auch sehr viel Leerlauf da drin und sehr viele andere Sachen. Und es wird weniger auf das ganze Moment geguckt, sondern es wird nur noch betrachtet die Hype-Momente. So, das, was ja normalerweise innerhalb von Jahren passiert, wenn man auf ein Event zurückblickt und dann wird das immer mehr komprimiert. Und am Ende schaut man sich nur noch die wichtigsten Sachen, die größten Momente, das Beste an, um dann zu sagen, boah, ja, das war geil, weil ich erinnere mich nur noch an diesen einen geilen Moment, den es darin gab und den Rest habe ich mittlerweile ausgeblendet. Aber dafür braucht es gar keine Jahre mehr, sondern mittlerweile passiert das schon 5 Minuten, nachdem das Event abgelaufen ist. Dann wird sich nur noch um das gekümmert, was irgendwie die geilsten Dinge davon waren. Hatte das Banger oder hatte das nicht? Hatte das den Moment, wo ich meine ganze Nachbarschaft zusammenschreie oder nicht? Und das ist so, das sind die einzigen Faktoren, auf die es mittlerweile bei diesen Events nur noch wirklich ankommt. So klar, da irgendwelche Hyperbolics reinzuschreiben in die Überschriften, ja, das ist auch so ein bisschen das Social-Media-Game, das ist so ein bisschen das YouTube-Game. Auch da habe ich eine Reaction auch gesehen von jemandem, der ebenfalls meinte, schlechteste Direct aller Zeiten. Und dann guckst du die Reaction und es war am Ende so, naja, war halt ganz okay. Und dann denke ich mir, okay, war es dann wirklich die schlechteste Direct aller Zeiten? Und nicht mal so ein die schlechteste Direct aller Zeiten Fragezeichen, sondern nein, es war die schlechteste Direct. Und dann am Ende ist es so, naja, okay. Und ich finde das jetzt auch nicht gerade passend, wie dann da in dem Fall so drüber gesprochen wird und finde es immer sehr frustrierend, auch natürlich als jemand selber, der dann seine Videos dazu macht, dass dann Leute die komplette Kritik an irgendeinem Event absprechen, weil es diese ein oder zwei Banger drin hatte. Oder dann die Positivität zu einem Event absprechen, weil für sie diese Banger da nicht drin waren. Das war ja bei dem letzten PlayStation Showcase, wo in meinen Augen halt wirklich sehr coole, interessante Spiele angekündigt wurden, eben auch neue Sachen. Und dann für Leute, die, naja, mich interessieren aber keine coolen neuen Sachen, ich will meine zwei IPs, die ich möchte, davon möchte ich neue Spiele haben. Und wenn es die nicht gibt, wenn die nicht gezeigt werden, dann war das ein absolut grauenhaftes Event. Und das gleiche, andersrum war es dann irgendwie bei dem Microsoft-Ding, was ich eben sehr, naja, sehr langweilig im Großen und Ganzen fand. Aber es gab dann irgendwie diese ein oder andere Ankündigung für Leute und zack, bumm, war es dann das viel bessere Event und das viel bessere Event als irgendwie das PlayStation Showcase. Und natürlich, wie man die einzelnen Events findet, das hängt dann auch sehr von dem eigenen Geschmack ab. Aber auch da fände ich es irgendwie besser, wenn man trotzdem versucht, diese Events einheitlich zu betrachten und dann eben auch schaut, was wurde denn alles gezeigt, was wurde denn alles angekündigt und jetzt auch, ja, für meinen persönlichen Geschmack, aber ist es denn trotzdem ein Titel gewesen? Weil Fire Emblem, ich glaube, da können wir objektiv sagen, dass es viele Leute gibt, für die das eine richtige Banger-Ankündigung war. Und das habe ich auch bei meinem Chat gemerkt. Und dann irgendwie davon zu sprechen, ja, das war halt ein Scheißding, nur weil es mich persönlich nicht interessiert, finde ich halt auch ein bisschen seltsam. Weil ja, so für einen selber war es dann irgendwie langweilig, aber es wird ja dann immer, es wird ja oftmals nicht davon getrennt, was jetzt die persönliche Einschätzung ist und ob es jetzt eine interessante Ankündigung für viele Leute war da draußen. Und das ist ja Fire Emblem auf jeden Fall. Und dann kann ich schon sagen, ja, das hatte eine große Ankündigung da drin. Diese große Ankündigung war eben nur nichts für mich, aber deswegen dann von der schlechtesten Direct aller Zeiten zu sprechen, finde ich auch ein bisschen übertrieben. Aber das wollte ich an der Stelle nur einmal gesagt haben dazu. Wie gesagt, jetzt keinen Shade oder so, das soll sich jetzt nicht gegen einzelne Leute oder so richten. Das ist mehr so eine Sache, die ich als gesamtes Phänomen wahrgenommen habe und wo auch die aktuelle Nintendo Direct nur ein weiteres Beispiel dafür war, weil das ja auch schon bei allen anderen Showcases passiert, das ist auch schon bei vergangenen Directs passiert und das gleiche trifft auch auf die Microsoft Showcases, die PlayStation Showcases, genauso wie auch Sachen wie Summer Game Fest, Opening Night Live oder andere Events, die jetzt auch zu der Nicht-E3 gezeigt werden. Das war einfach nur jetzt ein Beispiel, wo ich es finde sehr, sehr auffällig war, wie negativ die Meinung und wie stark die ganzen Übertreibungen eben war, um an der Stelle mal ein bisschen darüber zu reden und eben auch nochmal so ein paar von meinen Meinungen zu gewissen Ankündigungen dann hier verlauten lassen zu dürfen. Wir kommen zu euren Fragen und ich möchte anfangen mit einer Frage von Ilnist. Hast du schon mal Speck mit Obst gegessen und wenn ja, welches Obst passt da am besten dazu? Nein, habe ich nicht. Ich wüsste auch nicht, welche Kombination. Ich meine, wenn ich daran an diese Kombination denke und dann irgendwas im Kopf habe, dann ist es eigentlich meistens immer ein Apfel und Speck. Und das kannst du kombinieren. Also ich habe ja auch schon mal so irgendwas gekocht, wo es dann in dem Fall war es dann, glaube ich, irgendwie auch angebratene Apfelscheiben in irgendeiner Soße. Und dazu konntest du dann so ein Fleischpatty machen, aber du hättest auch theoretisch da so Speckwürfel dran geben können. Also ich glaube, in der Kombination kann das auf jeden Fall passen. Aber jetzt so in reiner, sagen wir mal, Rohform, ich würde mir jetzt kein Speck um irgendwie eine Banane oder so wickeln und das Ganze dann direkt so aus der, so frisch essen. Ich glaube da, keine Ahnung, ob man in irgendeiner Form das eine passende Kombination finden würde, aber gekocht würde ich auch da sagen, mit Apfel kann das auf jeden Fall funktionieren, wenn man es dann richtig ordentlich zubereitet. Gibt es wahrscheinlich auch noch andere Kombinationen, die ich jetzt eben nicht kenne oder die mir nicht einfallen. Die nächste Frage von Chess with Pigeons. Spielst du Spiele, wenn möglich, immer mit dem Originalcontroller, beziehungsweise gibt es Spiele, für die du einen Arcade-Stick benutzt? Wenn ich die Hardware benutze, dann spiele ich auch eigentlich immer mit dem Originalcontroller. Ich glaube, so die einzige Ausnahme ist, wenn ich auf dem Mister spiele, dass ich dann natürlich, also ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, einen Game Boy Advance anzuschließen, um das mit dem Game Boy Advance dann zu spielen. Also da benutze ich eben auch einen Super Nintendo Pad. Das mache ich eigentlich für die ganzen Nintendo 2D-Titel, also Plattformen. Das heißt, ich spiele den Game Boy, Game Boy Color, GBA, NES, Super Nintendo. Die spiele ich alle mit dem Super Nintendo Pad. Das finde ich auch, ist gar kein Problem. Die ganzen Sega-Sachen spiele ich dann eben auch mit so einem Fighting-Pad, also kein Arcade-Stick, sondern so ein Fight-Pad. Die haben ja auch das Button-Layout und auch die generelle Controller-Layout von dem Sega Saturn übernommen, was auch ein super Pad ist dafür. Das heißt, mit dem Sega Saturn-Controller kannst du auch super Mega Drive-Titel spielen. Also da gibt es dann dementsprechend die Überschneidungen. Und auch, weil es dann einfacher ist, so ich habe zwar die Möglichkeit, auch einen originalen PlayStation 1-Controller zu benutzen, sei es jetzt ein DualShock oder eben ohne den Shock oder den Dual, das ist, obwohl es hat, zu verbinden, aber teilweise habe ich dann auch manchmal nicht die Lust, jetzt nochmal den Snack-Adapter dann extra rauszuholen und dann den Controller anzuschließen. Das heißt, das spiele ich dann eben auch oftmals mit einem DualSense-Controller, aber an der originalen Hardware benutze ich immer die originalen Controller. Ich weiß, dass es auch möglich ist, über so einen Brook-Adapter andere Controller anzuschließen oder dass es dann eben auch die Möglichkeit gibt, bei der PlayStation andere Controller anzuschließen, weil ich bin jetzt kein Freund vom DualShock 3 und dann ist es da auch auf der PS3 möglich, beispielsweise einen DualShock 4 anzuschließen. Aber ich versuche eigentlich meistens immer die originalen Controller zu benutzen für die originale Hardware. Das ist so meistens dann eben auch, weil ich mir dann denke, dafür wurde es eben gemacht. Klar, gerade bei PlayStation ist es jetzt nicht so der große Unterschied, weil das Button-Layout von dem ersten bis zum letzten Controller komplett gleich geblieben ist. Du hast eben nur eine andere Funktion von Start und Select und dann ab dem DualShock 4 eben noch dieses Touchfeld in der Mitte. Aber ansonsten, oder eben auch noch diese PlayStation-Taste in der Mitte. Aber ansonsten ist es ja relativ gleich gewesen. Also da kriegst du jetzt nicht die verfälschte andere Erfahrung. Aber zum Beispiel ein GameCube-Spiel ohne GameCube-Controller zu spielen, also das ist Blasphemie. Also ich finde, das funktioniert auch nicht wirklich. Und da versuche ich dann immer möglichst auf die originalen Controller zu benutzen. Arcade-Stick, das mache ich, wenn ich eben Spiele spiele, die darauf ausgelegt wurden. Also, dass wenn ich jetzt meine Schmaps auf der PS4 oder in dem Fall die PS5 natürlich, die PS4-Version auf der PS5, zum Beispiel die ganzen M2-Titel. Das sind ja meistens Arcade-Portierungen und die spiele ich dann auch auf dem Arcade-Stick. Das, was ich habe, ist der RAP 4 oder RAP 4. Das ist so ein Hodi-Controller. Der ist damals während der PS4-Ära rausgekommen. Der ist ziemlich super und den habe ich damals umsonst bekommen von der Arbeit, um den für irgendein Spiel einzusetzen und musste den eben nachher nicht mehr zurückgeben. Und seitdem gehört der mir. Ich hätte sonst wahrscheinlich irgendwas anderes geholt, wie so ein Mayflash oder so, aber der funktioniert für mich immer noch wirklich gut und es gibt andere Sachen, um die ich mich finanziell kümmere oder Ausgaben eben auch, was so mein Setup und alles betrifft, dass da jetzt ein neuer Arcade-Stick sehr weit hinten dran steht und wie gesagt, das mag ich eigentlich, aber ja, für solche Titel packe ich dann eben auch gerne den Arcade-Stick aus. Und die letzte Frage von Strawberry Sunday: Wird dieses Investor-Denkweise bei Spielern zu einem Problem führen, wie mit Spielen umgegangen wird? Also, dass man nur an Massenappeal denkt und Hauptsache die Fanbase vergrößert wird, selbst wenn man die Identität eines Spiels dafür massiv massakriert. Ich meine, das ist ja eine Sache, die wir schon oftmals bei Spielen gesehen haben. Das beste Beispiel in meinen Augen ist immer noch Dead Space 3. Das ist ein Spiel, was keine neue Zielgruppe gefunden hat und was der alten Zielgruppe überhaupt nicht gefallen hat und so allgemein als der schlechteste Teil der Reihe betitelt wird. Ich meine, der eigentlich schlechteste Teil ist dieses komische Xbox Live Arcade-Spiel, was sie da rausgebracht haben, was nur mit Minispielen und schlechten Sequenzen so ein bisschen was zwischen Teil 1 und Teil 2 erklären soll. Aber von den eigentlichen, tatsächlichen, richtigen Dead Space-Spielen mit Dead Space-Gameplay gilt eben Dead Space 3 als mit Abstand der schlechteste Teil und da stimme ich auch auf jeden Fall zu. Und genau da hat man das gesehen, dieses, oh, wir müssen krampfhaft diese Zielgruppe erweitern, das actionreicher machen, diese COD-Ifizierung, die man da schon ein bisschen so merken kann. Und das geht in dem Fall sehr selten gut. Ne? Es gibt Spiele, da funktioniert das, die werden dann versucht, massentauglicher zu machen. Das ist aber auch meistens bei Franchises, die eh schon massentauglich waren. Also, wenn ich mir beispielsweise ein Assassin's Creed ansehe. So, das ist ja eine Serie, die nur massentauglicher gemacht wurde, aber das von Anfang an schon war. So, vielleicht der erste Teil hatte noch so seine Züge von sehr skurrilen Ideen, gerade was auch Aspekte der Steuerung betrifft. Da wurde aber auch viel schon während der Entwicklung, bevor das Spiel rauskam, noch so ein bisschen abgeschliffen, aber das ist ja dann, so Assassin's Creed 2 ist ja wirklich, oh, wir machen das jetzt noch angenehmer alles. Für mich war das auch ein gutes Spiel, aber das war jetzt nicht dieser Titel, wo man gemerkt hat, oh, das ist für eine bestimmte Fanbase, sondern das sollte sich an möglichst viele Leute richten. Und je weiter die Serie ging, desto mehr ist das ja nur auch damit passiert. Und gerade dann auch mit dem Neustart von einer Serie wie Origins, dass dann sich gesagt wurde, oh, wir nehmen die ganzen Open-World-Elemente, wir nehmen das ganze Leveling-System von sehr vielen anderen Spielen und packen das jetzt eben auch in Assassin's Creed rein. Das ist so für mich das Beispiel von Titeln, die massentauglicher gemacht werden und wo es funktioniert, aber die im Vorfeld auch schon massentauglich waren und darauf ausgelegt waren. Aber wenn du irgendeine nischige Reihe nimmst und die dann versuchst, so massenkompatibler zu machen, da fällt mir jetzt in dem Fall kein wirklich gutes Beispiel ein oder zumindest auch ein Beispiel, wo ich sage, dass das Spiel dann gut geworden ist, sondern es muss eigentlich schon im Vorfeld auch immer ein Titel sein, der zumindest zu seiner damaligen Zeit auch diese Massenkompatibilität hatte und immer noch in eine richtige ähnliche Zielgruppe dann reingeht. Also, und für mich persönlich nimmt das dann auch immer die Identität von Spielen raus. Jetzt selbst bei Sachen, wo man dann, keine Ahnung, ist dann Zuspruch gab von Leuten, vielleicht bei einem Silent Hill 2 Remake. Also Remakes sind da vielleicht dann noch so das beste Beispiel, wo ich dann eben trotzdem das Kotzen kriege, aber ja, das auf Dauer kann das eigentlich nur den Kern von zumindest den, sagen wir mal, den interessanten von Kern von Spielen wird dadurch immer weiter so nach hinten gerückt oder vielleicht sogar irgendwann kaputt gemacht, dass das gar nicht mehr der Fall ist. Dass es dann für die Serien funktioniert und die Sachen sich verkaufen, das stimmt auf jeden Fall teilweise, aber ich selber finde es halt jetzt nicht wirklich zielführend, außer eben ne, das Geld, was im Vordergrund steht. Und damit sind wir auch leider wieder bei dem traurigsten Teil einer jeden Woche. Ja, ich weiß, der Podcast ist vorbei. Ihr müsst jetzt irgendwas anderes finden, um die Stille zu füllen, während ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit, von dem Weg von der Arbeit nach Hause seid, staubsaugt oder wie ich, wo ich meine meisten Podcasts konsumiere, im Fitnessstudio, müsst ihr jetzt leider auf irgendwas anderes drauf wechseln. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch einmal allen Leuten danken, die das Ganze hier überhaupt möglich machen. Also alle Leute, die mich generell finanziell bei dieser Arbeit unterstützen. Falls ihr das auch machen möchtet und ihr kriegt da auch einen Haufen an Bonusinhalten, könnt ihr gerne auf den Patreon gehen. patreon.com/speckobst ist auch unten verlinkt. Oder falls ihr sagt, hey Björn, diese ganzen Videosachen und sowas, das brauche ich gar nicht. Ich möchte einfach nur alles in einem bequemen Audiofeed bekommen, den ich als Podcast konsumieren kann. Dann geht gerne auf Steady. Auch da ist unten das verlinkt. Die ändern jedes Mal irgendwie ihre URL oder sowas. Könnt ihr einfach draufgehen und auf die Seite und da findet ihr dann ebenfalls die Möglichkeit, mich dort zu unterstützen. Aber abschließend möchte ich nochmal alle Leute nennen, die mich auf Patreon im höchsten Tier monatlich mit 10 Euro oder mehr unterstützen, nämlich Abra Kadabra, Ant Waker, Boris Bückling, Christian Collissi, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Farbenzwerg, Fellyboy, JDFG, Jigglybuff, Juliana XD, Julinus, Just Jemmy, Kein Planmann, Liar and Sinner, Livin Lavina Vota, Lord Zwiebel, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Niklas Delagu, PJ, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Schnauzbartmann, Sins, Tanja, The Boiling Fowl und Xendaro. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank auch an alle, die hier jede Woche zuhören oder sonstige Inhalte konsumieren. Falls ihr da mehr von haben wollt, ihr wisst, wo die ganzen Sachen verfügbar sind. Lest gerne die beiden IGN-Artikel, die ich letzte Woche rausgebracht habe. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.